Ja, guten Morgen miteinander. Als ich hier angelaufen bin, ist der Christian Steiger gerade weggefahren. Haben wir uns noch kurz getroffen und grüßt. Und ich habe gesagt, ja, ich hoffe für heute, dass die Predigt, die ich bringe, nicht mehr Fragen aufwirft als Antworten, die ich mitbringe. Ihr werdet zum Schluss dann selber merken. Ja. Mal denke ich noch zurück an die Zeit, als ich in der Konstruktionsabteilung tätig war, also vor dem Prediger sein. Und da haben wir oft ganz interessante Aufträge gehabt. Wir haben Verpackungsmaschinen für Lebensmittel gemacht, wir haben Konfitüren in Aludosen verpackt, Kaffee in Espresso-Kapseln, Tierfutter in Shebadosen und so weiter. Und jede Maschine hat genau das gemacht, was wir sie dafür konstruiert haben. Oder wir können ein anderes Beispiel nehmen, unsere Fortbewegungsmittel. Also diese Bahn ist für die Schiene gebaut, alles andere wäre verheerend. Das Flugzeug tut nur kurz rollen und ein Auto kann nur ganz kurz fliegen. Wo Gott den Mensch konstruiert hat, da hat er sich etwas gedacht dabei. Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen. Und mit dieser etwas technisch ausgefallenen Einleitung möchte ich euch für einen Satz gewinnen. Und der lautet, etwas Geschaffenes erfüllt seine Aufgabe dann optimal, wenn seine Bestimmung gemäss funktioniert. Ist das einleuchtend? Ist das logisch? Da muss ich euch ein Ja haben. Weil das gilt gleichermaßen für Maschinen wie für Menschen. Und wenn wir jetzt heute Morgen versuchen herauszufinden, oder vielleicht wissen wir es schon, für was das Gott der Mensch geschaffen hat, dann haben wir etwas Wichtiges begriffen. Und aus dem Text, den Priska uns gelesen hat, aus 1. Mose 1, ist klar geworden, dass der Mensch verschiedene Berufungen hat. Es sind drei Sachen, die wir aus dem Text entgegenkommen. Gott hat den Mensch geschaffen, dass der Mensch Gott in dieser Welt repräsentiert. Wir reden hier von der Gott-Ebenbildlichkeit. Dann hat Gott auch den Mensch geschaffen, dass er über Tier- und Pflanzenwelt herrscht. Das wäre der Kulturauftrag. Und Gott hat den Menschen geschaffen, um Leben weiterzugeben. Der Reproduktionsauftrag oder das Schönste zum Schluss. Und mir ist noch wichtig, dass ihr seht, dass ich diese Sachen nicht in den Text reinlese, sondern dass sie aus dem Text rauskommen. Fangen wir an mit dem Ersten. Wir haben die Aufgabe, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Das ist für mich so etwas wie der wichtigste Punkt heute Morgen. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Herrscher hatten die Angewohnheit, in dieser Gegend, wo sie geherrscht haben, Standbilder von sich aufzustellen. In der Stadt und auf dem Land. Überall sind die Standbilder gestanden und haben die Leute daran erinnert, wer hier Herrscher ist. Gott hat uns Menschen offenbar als lebendige Standbilder auf diese Erde gestellt, um seine Gegenwart zu repräsentieren. So wie ein Standbild für einen König gestanden ist, so stehen wir für Gott, um ihn in dieser Schöpfung zu repräsentieren. Ich denke mir, eine wahnsinnig hohe Berufung. Der Mensch hat also die Berufung, wir können da sagen Bestimmung, der unsichtbare Gott sichtbar in dieser Welt darzustellen. Eine erstaunliche Aussage. Und was bedeutet denn das, Abbild Gottes zu sein? Ein Standbild hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Vorbild. Wir denken jetzt vielleicht an das Wachsfigurenkabinett. Da hat das Abbild eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Original. Und Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er ihm ähnlich ist. Wie wir uns das genau vorstellen haben, sagt der Text uns nicht. Vielleicht denkt der Schreiber an besondere Fähigkeiten, die der Mensch hat, wie der Verstand, der wirklich sehr brillant sein kann, oder dass der Mensch entscheiden kann, einen freien Willen hat, aber darum auch zur Rechenschaft gezogen werden kann für seine Entscheidungen. Er muss Verantwortung übernehmen. Oder auch die Liebesfähigkeit, dass wir lieben können. Das ist doch auch so etwas Spezielles, was der Mensch hat. Ja, wir sind einerseits Geschöpf Gottes und andererseits seine Stellvertreter. Und es ist unsere tiefste Bestimmung, stellvertretend für Gott auf dieser Erde tätig zu sein. Unsere Aufgabe ist es also, Gottes Absichten in dieser Welt zu vertreten und zu verwirklichen. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, da ist eine Kirche arg in Mitleidenschaft gezogen worden, durch einen Bombenhagel. Und ein Besucher, der nachher in die Kirche reingegangen ist, hat dort am Boden eine zerstörte Christusstatue gesehen. Hände, Arme und Füße waren abgeschlagen, der Kopf und der Leib waren noch ganz. Und jemand hat dieser Christusstatue eine Zettel um den Kopf gehängt. Auf diesem Zettel ist gestanden: Ihr seid meine Glieder. Der grosse Unbekannte hat damit sehr grosse Wahrheit ausgedrückt. Wenn ich du und ich die Hände sind von Jesus Christus, die für andere da sind, die anderen dienen, die anderen helfen, die andere segnen, dann geht der Mensch ohne Hilfe über die Erde. Wenn ich du und ich die Füße von Jesus Christus, die unterwegs sind mit der guten Botschaft, in Wort und Tat, dann gehen Menschen ohne Hoffnung über die Erde und verloren sind sie. Ihr seid meine Glieder. Wenn ich Repräsentant Gottes bin, als Mensch, das ist die anderen Menschen logischerweise auch, oder? Dann begegnet mir in jedem Mensch ein Repräsentant Gottes. Sind wir uns dessen bewusst? Wir Menschen haben alle zusammen, unabhängig von dem, woher wir kommen, was wir schon alles verbrochen haben und wer wir sind, eine unantastbare Würde. Und wer gegen diese Würde verstoßt, verstoßt einerseits gegen den entsprechenden Mensch, aber auch gegen Gott, der den Mensch geschaffen hat. Und das wollen wir bedenken, wenn wir vielleicht gerade Behinderten, Todgeweihten und unscheinbaren Menschen begegnen. Aber auch dann, wenn wir Lästige um uns haben, Nervensagen. Jeder Mensch hat von seiner Zeugung an eine unantastbare Würde, die ihm vom Schöpfer verleiht worden ist. Was bedeutet es denn ganz praktisch und einfach gesagt, heute ein Ebenbild Gottes zu sein? Ich habe da noch ein paar theoretische Sachen, aber ich sage es lieber mit einem Beispiel. Vor Jahren ist unser Jüngster mal aus den Ameisli heimgekommen. Und dann hat er über einen Ameisli-Leiter etwas ganz Tolles gesagt. Er hat nämlich gesagt: Du Papi, mir dünkt, der Andi ist wie Jesus. Und ich habe mir überlegt, der Andi ist ein junger, aufgestellter Mann, ja, aber mir wäre er jetzt nie als Superchrist aufgefallen. Aber vielleicht gerade wegen dem, weil er so natürlich und liebevoll war, hat unser Jüngster den Eindruck gehabt, der Andi ist wie Jesus. Ich denke mir, etwas vom Höchsten, was man über einen Christ könnte aussagen könnte. Er hat wirklich das gelebt, Ebenbild Gottes zu sein. Es geht um Christusähnlichkeit. Um nicht mehr, aber auch um nicht weniger. Und ich glaube, der Mensch ist dazu geschaffen und wenn er das umsetzen kann, vielleicht auch nur ansatzweise, dann tut er das erfüllen, was er dazu geschaffen ist, was seiner Identität entspricht. Der zweite Punkt, herrsche über Tier- und Pflanzenwelt, Kulturauftrag, da lesen wir von Gott, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagt er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen, und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen, und so geschah es. Der Goldberg hatte den schönsten Garten im ganzen Dorf. Und jedes Mal, wenn der Rabbi beim Garten vom Goldberg vorbeigegangen ist, hat er zu ihm gesagt, Gott als Schöpfer und du als Gärtner, ihr seid gute Partner. Danke, Rabbi, hat der Goldberg gesagt und sich verbeugt. Das ist Tag um Tag, Wochen um Wochen, Monat um Monat so gegangen. Jedes Mal, wenn der Rabbi in die Synagoge gegangen ist, zweimal täglich, und wenn der Goldberg im Garten war, hat er gesagt, du und der Herr, ihr seid gute Partner. Und irgendwann hatte es der Goldberg da oben gehabt und gefunden, ja, das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, dass der immer das Gleiche sagt. Der Rabbi hat es zwar als Kompliment gemeint, aber der Goldberg hat es nicht mehr so gut hineinbekommen. Und wo der Rabbi wieder mal vorbeigegangen ist beim schönen Garten vom Goldberg und gesagt hat, du und Gott, ihr seid gute Partner, dann hat der Goldberg zum Rabbi gesagt, ja Rabbi, das mag schon sein, aber ihr hättet den Garten mal so gesehen, wo er noch Gott allein gehört hat. Die Geschichte ist weniger witzig, als dass sie vielmehr eine tiefe Wahrheit beinhaltet. Als Vertreter vom Schöpfer sollen wir Menschen diese Welt mit ihren Möglichkeiten zur Entfaltung bringen. Gott hat die Schöpfung sehr gut gemacht. Trotzdem ist nicht einfach alles zusammen fix und fertig gewesen. Gott hat den Menschen die Erde in einer Art Rohzustand übergeben und hat dem Menschen dann viele Fähigkeiten anvertraut, das Potenzial zur Entfaltung zu bringen, das da in der Erde steckt. Möglichkeiten für sich und andere nutzbar zu machen. Aber so, dass die Schöpfung nicht ausgebeutet wird und dass sie auch nicht zu Schaden kommt, sondern wir sollen die Schöpfung bewahren, erhalten und vor Gefahren schützen. So die Absicht Gottes. Und heute müssten wir ergänzen, dort wo die Schöpfung zu Schaden gekommen ist, sollten wir daran arbeiten, das Zerstörte, soweit wir das überhaupt noch können, wiederherzustellen. Eine gewaltige Verantwortung. Und mir denkt, der Mensch heute hat den Kulturauftrag von Gott gewaltig missverstanden und ist fast nur noch aufs Ausnutzen aus. Ressourcen werden ausgebeutet, die Umwelt verschmutzt und Lebensraum zerstört. Herr und Frau Schweizer leben auf so grossem Fuss, dass momentan für den Lebensstil, den wir pflegen, gemäss Bundesamt für Statistik 3,3 Erden nötig wären. Da wir nur eine Erde zur Verfügung haben, leben wir offenbar auf Kosten von anderen. Und im Grunde genommen ist das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, man jetzt im Rahmen dieser Predigt aber nicht darauf eintreten kann. Aber ich appelliere an eure Eigenverantwortung. Gott hat uns als Treuhänder eingesetzt und wir sind eben untreu geworden. Die Erde untertan machen heisst Nutznießer von der Schöpfung sein. Wir dürfen essen, Pflanzen, Früchte, Obst. Aber wie steht es jetzt mit dem Fleisch? Priska hat es aufgeworfen, die Frage. Im Garten Eden ist nach meiner Erkenntnis kein Fleisch gegessen worden. Weder Tier noch Menschen haben Fleisch gegessen. Und für viele unter uns ist es heute das Glück, dass wir jenseits Eden leben. Christen dürfen Fleisch essen, müssen nicht Vegetarier sein. Ich möchte es begründen. Das Wort für Herrschen, das hier im Vers 26 und 28 verwendet wird, habe ich näher angeschaut. Es ist ganz ein starkes Wort, das uns erlaubt, dass wir uns Tier in jeder Hinsicht nutzbar machen, natürlich ohne sie zu quälen oder zu schinden. Aber von der Wortbedeutung her kann man sagen, es liegt da drinnen, Tier als Nahrungsmittel zu verwenden. Eine weitere Begründung aus dem Alten Testament wäre auch das vom Opferfleisch. Bei gewissen Opfern war es ja geboten, dass Priester oder sogar die, die das Fleisch oder das Tier dargebracht haben, das Fleisch nachher dürfen essen. Oder im Neuen Testament geht es um die Diskussion, ob Fleisch, das vorher den Götzen geopfert wurde, von Christen darf gegessen werden oder nicht. Das ist die Frage, aber nicht generell, ob man Fleisch darf essen oder nicht. Das ist gar nicht die Frage. Wer natürlich aus eigenem Antrieb auf Fleisch möchte verzichten, darf das gerne tun, im Rahmen eines freiwilligen Verzichts. Aber er darf das nicht einfach anderen auch aufhalsen. Noch ein kleiner Anhang, wenn es ums Herrschen geht, dann sind viele Menschen ganz Ohr. Weil wir haben ja eigentlich gern das Sagen, oder? Ich habe so einen Streifzug durch die Bibel gemacht und habe geschaut, in welchem Zusammenhang das Wort Herrschen verwendet wird. Das Volk Israel hat einen König verlangt, der über sie herrscht. Und Gott hat gesagt, nein, ich will euch keinen König geben, ich will euer König sein. Aber weil das Volk das so gedrängt hat, hat Gott ihnen doch einen König gegeben. Aber ursprünglich war es nicht so vorgesehen. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann finden wir dort, dass eine Gemeindeleitung nicht über die Gemeinde herrschen soll, sondern Vorbild soll sein. Natürlich soll eine Gemeindeleitung die Gemeinde leiten, wie ein Hirte Schaf leitet. Im Gegenteil, es geht in der Bibel nicht ums Herrschen, sondern ums Dienen. Der dient, der ist gross in Gottes Augen. Und ich habe sage und schreibe nur zwei Sachen gefunden, die ausdrücklich erwähnt werden, dass wir darüber herrschen sollen. Das erste, über die Sünde sollen wir herrschen. Das ist schon keinem gesagt worden und das wird den Christen gesagt, auch in Römer 6 beispielsweise. Und das Zweite, das ist das, was wir heute angeschaut haben, über Tiere. Aber ich habe nie gefunden, dass das starke Wort verwendet wird in Bezug auf andere Menschen zu herrschen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Leben weitergeben. Der Reproduktionsauftrag tönt ein bisschen technisch für das, was es tatsächlich ist. Es gibt Christen, die klagen, dass die Bibel so voll ist von Gebot, dass man so viel muss halten. Und dann tue ich gerne vor Augen halten, dass beispielsweise die drei ersten Gebote, ich rede jetzt nicht von den 10 Geboten, sondern vor in der Bibel, dass die drei ersten Gebote durchwegs positiv sind. Das erste, vermehrt euch, bevölkert die Erde. Also Gott ist nicht sexfindlich. Das zweite, herrscht über alle Tiere, das haben wir uns angeschaut. Und das dritte, ihr sollt essen. Endlich eine Bibelstelle gegen übertriebene Magerkeitswahn. Menschen sind dazu geschaffen, Leben weiterzugeben. Und das geschieht gemäß biblischem Verständnis in der exklusiven personalen Gemeinschaft zwischen Frau und Mann in der Ehe. Nach der Erschaffung des Menschen ist etwas nicht gut gewesen. Es heisst in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Alles andere ist gut gewesen oder sehr gut. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also die Einsamkeit von Adam musste überwunden werden. Und da hat Gott einen genialen Gedanken gehabt, als er im Teva geschaffen hat, dass er ihm Essen kocht, ihn ein bisschen unterhalten. Und eines Tages haben sie entdeckt, dass sie ja füreinander geschaffen sind, dass Geschlechtsverkehr befreienden Spass macht und dass daraus, wenn nicht erfolgreich verhütet, die Fortpflanzung erfolgt. Und das ist ein Auftrag, den wir heute noch sollen ernst nehmen. Gott hat uns als geschlechtliche Wesen geschaffen und Sexualität zum Genuss und zur Fortpflanzung geschenkt. Und ich sage es absichtlich in dieser Reihenfolge. Sonst hat er ja irgendwie geschaut, dass man es durch Bestäubung fortpflanzt oder einen anderen Weg gefunden. Das Produkt von dieser Liebesbeziehung ist ein Wunder in sich. Neues Leben ist entstanden. Ich finde es immer etwas wie Umwerfendes, so ein kleines Wesen dürfen in die Arme nehmen. Ein neugeborenes Kind ist so wie ein Zeichen, dass Gott mit dieser Welt weitermacht. Euch ist sicher Pascal Bruderer ein Begriff. Sie war 2010 Nationalratspräsidentin. Und sie hat sich als Sozialpolitikerin einen guten Namen gemacht, indem sie sich eben für Benachteiligte einsetzt, besonders auch gerade fürs Alter. Und sie schreibt in einem ganz tollen Artikel, dass man heute so viel von Überalterung redet. Habt ihr auch schon gehört? Der Begriff gehört man mehr als genug, oder? Und der Begriff, der suggeriert, dass man das Alter eigentlich bekämpfen sollte. Das sagt nämlich, das Ablaufdatum ist überschritten, überaltert. Also wegwerfen. Frau Bruder bringt die Problematik von unserer Zeit auf einen Punkt, auf einen wunden Punkt und sagt, es wäre viel ehrlicher, anstatt von überaltert, dann von unterkindert zu reden. Und da finde ich, das ist der Punkt. Genau das. Und jetzt werdet ihr sagen, ja doch, halt, wie steht es denn mit der Überbevölkerung? Gilt der Auftrag heute noch? Ich glaube, ja. Natürlich ist aus europäischer Sicht die Erde überbevölkert. Aber das hängt ja nur damit zusammen, dass wir einen Lebensstil pflegen und unseren Kindern ermöglichen wollen, der 3,3 Erden erfordert. Das ist das Problem. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich knüpfe noch einmal an diesem technischen Anfang an. Eine Maschine ist für bestimmte Aufgaben konstruiert und die führt die Aufgaben aus, ohne zu denken. Anders ist es beim Mensch. Wir sollen denken. Wir haben den Verstand zum Brauchen bekommen. Wenn wir unterwegs sind, bin mit dem Bus daher gefahren, ich glaube, wir spüren es am Buschauffeur ab, ob er einfach seinen Job macht oder ob er seine Arbeit als Berufung lebt. Oder noch viel mehr merken wir es im Spital, beim Pflegepersonal, beim Arzt, ob die einfach ihren Job machen oder ob sie aus Berufung ihre Arbeit machen. Ich habe einmal einen Besuch gemacht im Spital und dann ist die Frau da mit dem Computer gekommen, die die Patienten nach den Essenswünschen fragt. Und der, den ich besucht habe, ist dann nicht immer überall rausgekommen. Es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten. Bei der Eingangsspeise, Hauptspeise, 3 Möglichkeiten, Dessert, 3 Möglichkeiten. Und dann noch alles halbe Portion. Es war einfach schwierig gewesen. Aber die Frau hat mit so einer Liebe und Hingabe das erklärt und ist auf die Fragen eingegangen, dass mir dünkt, hey, wow. Die ist so liebevoll, die macht nicht nur mehr ihren Job. Die macht das wirklich aus Berufung. Und jetzt komme ich ganz persönlich zu dir. Du hast eine Bestimmung. Du bist zurzeit ledig, verheiratet, getrennt, geschieden oder verwitwet. Verliebt wäre auch noch so etwas. He? Meine Frage, lebst du deinen Zivilstand als Schicksal oder als Berufung? Du gehst im Moment einer Tätigkeit nach. Du bist vielleicht Landwirt leitenden Angestellten, Schüler, Lernende. Vielleicht bist du Mutter, Vater, vielleicht auch kinderlos, Altersheimbewohnerin. Da, wo du jetzt drinnen bist, der momentane Beruf, ist das einfach so dein Job oder ist es deine Berufung? Wir haben heute Morgen gehört, wir sind Ebenbilder Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Da können wir nicht einfach sagen, nein, ich bin es nicht. Wir sind es. Und meine Frage, lebst du jetzt dein Leben als Bestimmung, ich muss halt, oder lebst du es als Berufung? Es ist ein riesiger Unterschied für dich persönlich und für deine Umgebung. Ob du dein Leben als Bestimmung oder als Berufung lebst. Wirklich Mensch sein, so wie Gott der Mensch gedacht hat, heisst in Beziehung zu Gott leben. Können wir nicht einfach aus uns selber. Aber wir Menschen sind frei zu entscheiden, ob wir ein Leben unabhängig von Gott führen wollen, auf eigene Faust und Verantwortung, oder ob wir uns bei ihm einklinken wollen. Es gehört zur Würde vom Menschen, dass Gott den Willen vom Menschen respektiert. Aber er wirbt um uns. Die Bibel ist voll von der Liebe Gottes. Jesus Christus hat uns die Liebe Gottes sichtbar gebracht und uns eingeladen zu dieser liebevollen Beziehung. Aber Liebe ist nur möglich, wo sie auf Freiwilligkeit beruht. Und Gott lässt uns ein, ihn, der Schöpfer von unserem Leben, zum Fundament von unserem Leben zu machen. Ich bete. Himmlischer Vater, herzlichen Dank für die hohe Berufung, die du uns Menschen dazu berufen hast. Wir können das nicht von uns aus dem gerecht werden, dass wir gute Ebenbilder von dir auf dieser Erde sind. Wir brauchen deine Hilfe. Und ich bitte, dass uns ganz neu dürfte gelingen, dass du und dein Wort wirklich im Zentrum von unserem Denken und Leben und Handeln sind. Danke, dass deine Liebe uns dazu befähigen. Amen.